Willkommen zum Gesundheitsgespräch auf Bayern 2. Im Studio ist Ulrike Ostner. Unser Thema heute: Demenzerkrankungen. Wie kommen wir damit zurecht? 0800 246 2469, 0800 246 2469. Unter dieser Nummer können Sie mit Dr. Katharina Bürger reden. Sie ist Neurologin und Psychiaterin am Institut für Schlaganfall- und Demenzforschung der LMU München. Nochmal guten Morgen, Frau Dr. Bürger.
Guten Morgen, Frau Ostner.
Sie sind ja nicht nur in der Klinik mit dem Thema Demenz befasst, sondern auch als erste Vorsitzende der Münchner Alzheimer-Gesellschaft, also in der sehr professionellen, muss man sagen, Selbsthilfe. Es gibt im Moment für die verschiedenen Demenzformen keine Heilung. Es gibt auch kaum Möglichkeiten, die Krankheit zu bremsen. Und die Versorgung ist auch nicht optimal. Man könnte sich Arbeitsbereiche vorstellen, wo man mehr Erfolgserlebnisse hat. Warum brennen Sie so für dieses Thema?
Die Frage ist ja, was hält man für ein sinnvolles Behandlungsziel? Und Lebensqualität zu verbessern, zu bringen, ist ein originär ärztliches Ziel, nicht nur die Heilung. Und das halte ich für sehr wichtig.
Und das geht bei Demenzerkrankungen, die Lebensqualität verbessern.
Ja, und nicht nur bei den Erkrankten, bei den Angehörigen, bei den Familien, auf alle Fälle.
Also alle brauchen da diese Betreuung und diese Unterstützung. Wir machen diese Sendung mit diesem Thema jedes Jahr rund um den Welt-Alzheimer-Tag und bieten ein Forum für Fragen und auch für die Vernetzung von Betroffenen. Warum ist es in Ihren Augen wichtig, dass wir damit auch nicht nachlassen und das immer wieder machen?
Wir haben sehr viele Demenzerkrankte in Deutschland, derzeit ungefähr 1,8 Millionen. Wir werden älter, das heißt, weil Alter der Hauptrisikofaktor ist, wir haben einfach mehr Patienten. Die Familien dürfen wir nicht alleine lassen, wir dürfen da einfach nicht auslassen, weil immer mehr Patienten nachkommen.
Die Boomer rollen langsam, die Boomerwelle rollt langsam Richtung Demenzerkrankungen. Was kommt denn da auf uns zu? Also können Sie das schon abschätzen, wo Sie sagen, da wird mir schon fast Angst und Bange?
Das ist eigentlich seit Jahren klar, dass es so ist. Und da wundert man sich auch so ein bisschen, ist ja nicht nur mit der Demenz, sondern generell mit der alternden Bevölkerung, dass da so wenig Aufregung herrscht. Aber es gibt natürlich viele andere Themen. Umso wichtiger ist es, dass wir uns darum kümmern und eben auch gerade Selbsthilfeorganisationen wie die Alzheimer-Gesellschaft sich des Themas annehmen und für die Angehörigen und auch die Betroffenen zur Verfügung stehen.
Heute ist also Platz für Fragen, aber auch für den Austausch zwischen Angehörigen von Demenzerkrankten. 0800 246 2469, unsere kostenfreie Telefonnummer. Und wenn Sie gerade nicht gut telefonieren können oder vielleicht nicht durchkommen, dann formulieren Sie Ihre Frage oder Ihre Anmerkung einfach als Sprachnachricht über WhatsApp an 0151 7220 2207. Das kommt auch bei uns an. Frau Bürger, wie ist denn das mit der Erinnerung bei Menschen, die eine Demenz haben? Welche Erinnerung verschwindet denn zuerst?
Die kurz zurückliegenden Ereignisse bei der Alzheimer-Krankheit. Da muss man vielleicht auch noch klarstellen, das ist eine häufige Frage, die ich vielleicht einfach mal vorwegnehme. Was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied zwischen Demenz und Alzheimer? Demenz ist der Oberbegriff. Der bezeichnet, dass also eine erworbene Hirnleistungsstörung, die mindestens ein halbes Jahr dauert, dazu führt, dass der Betroffene im Alltag nicht mehr so funktionieren kann, wie er das vorher tat. Und für diese Demenz gibt es verschiedene Ursachen. Die Alzheimer-Krankheit ist die häufigste mit etwa 60-70%. Es gibt aber auch noch andere Ursachen. Und diese Erkrankungen unterscheiden sich dadurch, welche Regionen im Gehirn zuerst betroffen werden. Und danach richten sich dann auch die Funktionsausfälle. Bei der Alzheimer-Krankheit sind zuerst die Gebiete im Gehirn betroffen, wo unser Gedächtnis sitzt. Die sind ganz tief im Gehirn drin, in unserem Schläfenlappen, eine Struktur, die heißt Hippocampus. Und dort werden eben Gedächtnisinhalte abgespeichert. Und so diese ganz typischen Symptome zu vergessen, wo habe ich Dinge hingelegt, das häufige Suchen, Absprachen vergessen, Terminenhalte, Gesprächsinhalte vergessen, sich im Gespräch wiederholen. Das sind so die ersten Symptome, wenn es um eine Gedächtniserkrankung geht.
Aber da denkt jeder, oh Gott, das habe ich auch. Und wir haben zum Beispiel eine Hörerin, die hat uns eine E-Mail geschickt. Sie möchte anonym bleiben und sagt, also kann es sein, dass sowas sich schon 10 Jahre, bevor es wirklich schlimm wird, ankündigt, also dass man nicht mehr richtig orientiert ist, dass es auch so leichte Wesensveränderungen gibt, Konzentrationsprobleme, Vergesslichkeit. Das wollte sie wissen. Also das erschreckt einen, weil man denkt, dass ich nicht weiß, wo ich meinen Schlüssel hingelegt habe. Das passiert mir jeden Tag.
Wenn Ihnen das schon immer passiert, dann müssen Sie sich nicht sorgen. Aber wenn Sie auf einmal anfangen, einen großen Teil des Tages zu suchen und die Familie auch mitsuchen muss, dann ist es tatsächlich besorgniserregend. Also es sind jetzt mehrere Fragen in einem und der Sachverhalt ist relativ komplex. Ich versuche es zu erklären. All diese, wie wir es nennen, neurodegenerativen Erkrankungen, also Erkrankungen, bei denen Nervenzellen im Gehirn kaputt gehen, die Alzheimer-Krankheit, andere wären zum Beispiel die frontotemporale Demenz, auch bei der Parkinson-Krankheit.
Was bedeutet frontotemporal?
Das bedeutet, dass diese Hirnregionen, also das Stirnhirn und das, der Schläfenlappen primär betroffen sind, also andere Regionen des Schläfenlappens als bei der Alzheimer-Krankheit. Diese Erkrankung manifestiert sich primär mit Sprachveränderungen, Sprachstörungen und Persönlichkeitsveränderungen. Diese neurodegenerativen Erkrankungen fangen nicht von heute auf morgen an, sondern die haben lange, lange Vorlaufzeiten, wo diese, sagen wir mal, krankhaften Prozesse im Gehirn schon ablaufen. Kann sein, 10 bis 20 Jahre, dafür sprechen die Daten, die wir haben. Und dass ich überhaupt erste Symptome bemerke, bedeutet, dass die Erkrankung schon sehr lange im Gehirn abgelaufen ist. Das ist beunruhigend, da können wir aber nichts dagegen tun und wir können da im Moment, macht es auch keinen Sinn, dann zu sagen, ich möchte das aber 20 Jahre vorher wissen, weil man kann ja auch nichts machen. Wir reden im Moment im Bereich der Frühdiagnostik von ersten Symptomen und die Erkrankung, all diese Erkrankungen sind grundsätzlich langsam verlaufende Erkrankungen, wobei sie, sagen wir mal, auch unterschiedlich langsam verlaufen können. Bei der Alzheimer-Krankheit sprechen wir von einer Krankheitsdauer von etwa 6 bis 8 Jahren nach Diagnosestellung. Und es gibt vor diesem Demenzstadium, was ich vorhin besprochen habe, noch ein Stadium, das nennt man leichte kognitive Störung. Und das ist möglicherweise das, worauf die Hörerin abzielt. Dass es nämlich eine Phase ist, in der bereits Gedächtnisstörungen und leichte Konzentrationsstörungen vorliegen können, aber der Alltag funktioniert. Und diese Phase der leichten kognitiven Störung dauert durchschnittlich 4 bis 5 Jahre. Durchschnitt sagt immer, es gibt welche, wo es kürzer geht, es gibt welche, wo es länger dauern kann. Also von daher, ja, das ist denkbar.
Und verläuft es in Schüben, dass es so schlagartig dann schlechter wird?
Eher nicht. Aber es gibt durchaus die Beobachtung, dass die Krankheit nicht nur, sagen wir mal, linear verläuft, sondern dass dann auf einmal Veränderungen wahrgenommen werden oder relativ plötzliche Veränderungen wahrgenommen werden, wenn zum Beispiel ein Infekt auftritt oder eine Veränderung. Also eine Person kommt ins Krankenhaus. Das heißt, sie wird aus ihrer gewohnten Umgebung herausgerissen. Die Routinen greifen nicht mehr. Und dann wird auf einmal offensichtlich, dass da doch eine ganze Reihe an Defiziten vorliegen. Heißt nicht, dass die Erkrankung sich so plötzlich verschlechtert hat, sondern dass quasi die Defizite demaskiert wurden.
Weil in der Klinik plötzlich das gewohnte Umfeld weg ist und man sich nicht mehr auskennt und nicht mehr weiß, wo man ist. Und dann wird es offensichtlich. 0800 246 2469, unsere Telefonnummer im Gesundheitsgespräch auf Bayern 2. Bei uns geht es heute um die Demenz und die Frau Rath ist in der Leitung. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Mein Name ist Sheila Rath und es geht um meine Schwiegermama, die seit 2016 die Diagnose hat Alzheimer-Erkrankung, dann bei einem Neurologen war. Der hat ihr auch ein Medikament verschrieben, das hat sie allerdings nicht vertragen. Dann haben wir das auch gelassen und sie war immer Raucherin. Dadurch ist anscheinend diese Halsschlagader verstopft worden, so habe ich das verstanden. Das konnte man auch auf einer Röntgenaufnahme erkennen. Und jetzt ist es so, dass ihr Blutdruck halt gut eingestellt ist und sie relativ viel Medikamente nehmen muss. Stand jetzt lebt sie noch zu Hause bei ihrem Mann. Und ich pflege sie am Wochenende mit und sie ist in der eingestreuten Tagespflege. Meine Frage ist, sie ist stumm, sie sagt nicht mehr, was sie braucht. Wie kann man das noch stimulieren?
Bitte, Frau Bürger.
Ja, zunächst mal ist es sehr gut, dass Sie als Familie da zusammenhalten. Da möchte ich Ihnen erstmal ein Kompliment machen, dass Sie da auch mit unterstützen und dass Sie sich auch Hilfe von außen geholt haben. Das ist sehr wichtig, dass die Betroffene in eine Tagespflege gehen kann, was auch Erleichterung zu Hause verschafft, denn Sie werden das ja noch länger stemmen müssen. Von daher ist das sehr gut, wie Sie das gemacht haben. Jetzt ist die Frage, was kann man tun, um es zu verbessern?
Ja.
Die Frage ist eigentlich nicht zu beantworten, weil wir müssen davon ausgehen, dass die Erkrankung kontinuierlich schlechter wird. Verbesserungen werden wir kaum erwarten können. Wir können eigentlich nur versuchen, mit dem, was wir tun, sozusagen einen Zustand stabil zu halten. Und es gibt tatsächlich Patienten, die dann nicht mehr sprechen, wo wir darauf angewiesen sind, aus dem Wissen, was wir haben, aus der sozusagen aus der jahrzehntelangen Kenntnis einer Person, was sie für Vorlieben hatte, was sie nicht mochte, dass wir uns danach richten und dass wir die Körpersprache deuten, dass wir daraus schließen, wann die Person sich wohlfühlt und wann nicht. Ansonsten gibt es sehr viele, oder sagen wir, gibt es Möglichkeiten, sehr viele ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, dass man versucht, an eine Person ranzukommen, zum Beispiel mit Musik, mit Singen, mit Gesellschaft. Das müssten Sie ausprobieren, worauf Ihre Schwiegermutter dann anspricht, also wo sie vielleicht wacher wird. Aber auf Medikamente, fürchte ich, können wir da jetzt nicht mehr hoffen.
Also wir nehmen sie auch mit in Urlaub, weil ihr Mann, der pflegt sie mit. Nur mein Schwiegerpapa kommt ja aus dieser Kriegsgeneration, ist halt sehr sparsam. Und nachdem er die Frau nichts sagt, braucht sie ja nichts. Also das ist manchmal echt anstrengend, ihm dann zu sagen, du, die mag ja das Erdbeerjoghurt gern. Und also ich kaufe das dann auch immer ein, was ich denke, was sie so gern mag. Weil mein Gefühl ist, sie funktioniert gut über Erdbeeren, mag sie sehr. Sie mag gerne auch mal einen Joghurt, sie mag gerne auch mal einen Keks und sowas. Ich habe dann auch so ein Alzheimer-Kochbuch gekauft, wo man reingeschrieben hat, ich habe das dann gelesen, sehr viel über Rührei und so. Was halten Sie von der Ernährung? Kann man damit das so ein bisschen gleichbleibend halten oder nicht? Oder ist das wurscht, was die Demenzkranken essen?
Eine ausgewogene und vor allem ausreichende Ernährung ist wichtig. Also zunächst auch da nochmal ein Kompliment an Sie. Ich finde das sehr gut, dass Sie da so ein bisschen eingreifen. Klar, die Männer in dieser Generation, die sind ein bisschen anders noch gestrickt. Da muss man Rücksicht drauf nehmen. Vielleicht würde Ihr Schwiegervater ja auch mal Informationsmaterial lesen, wo dann solche Dinge drinstehen. Aber vielleicht ist es auch einfach gut, wenn Sie sich drum kümmern, dass Sie dann die Dinge besorgen, die Ihre Schwiegermutter mag. Und da wird er sich ja auch nicht dagegen sträuben, schätze ich mal.
Von daher,
ja, aber das wird er ja machen, oder?
Ja, wenn sie halt nicht mehr sagt, sie mag das, und macht er halt sein, schneidet seine Tomate, die mag sie nicht, aber die isst sie halt dann trotzdem, weil sie es halt nicht mehr äußern kann, dass sie sie eigentlich nicht so gern mag.
Mhm. Also, na, vielleicht versuchen sie es ihm nochmal zu erklären, dass sie den Eindruck haben und also sagen wir mal, das, was sie isst. Natürlich sollen wir alle auf eine ausgewogene Ernährung achten. Es ist aber so, dass gerade mit der Demenz eigentlich schon von Anfang an, im Alter sowieso, aber mit der Demenz noch schlimmer, Durst- und Hungergefühl nachlassen. Und das ist ein großes Problem, dass dann viele Patienten einfach ziemlich abnehmen.
Weil sie das genau nicht so machen, wie die Frau Rath gerade sagt, die Tomate doch essen, obwohl sie nicht mögen, sondern das stehen lassen, was sie nicht mehr mögen.
Ja, richtig, genau. Und wenn dann keiner da ist, also Gesellschaft ist natürlich auch gut. Und wenn dann einem Demenzkranken einfach was hingestellt wird, vielleicht kann er das auch von dem Handlungsablauf gar nicht mehr selber bewältigen, das Essen. Das kommt ja auch irgendwann. Aber auch, die vergessen es einfach. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man tatsächlich da auch unterstützt. Am Anfang sieht die Unterstützung halt so aus, dass man dran erinnert. Und dann kommt immer mehr Unterstützung, bis Essen zubereiten, dann vielleicht auch irgendwann Essen eingeben. Also das ist wichtig, und Ihre Schwiegermutter darf essen, was sie möchte. Also da muss man jetzt bitte nicht auf die neuesten Erkenntnisse der Ernährungswissenschaft Rücksicht nehmen, sondern sie darf essen, was sie möchte, und sie muss natürlich ausreichend Kalorien bekommen.
Also sie ist schon auch schmaler geworden. Was ich jetzt gemerkt habe, das ist mir jetzt aufgefallen, dass wenn man einen Essteller vor sie hinstellt, sie dann selber automatisch nicht nimmt. Aber wenn ich ihre Hand dann erstmal hin tue, dann isst sie wieder. Dann erinnert sie sich anscheinend wieder, wie es kauen und so weiter. Das klappt alles noch.
Gut.
Und sie geht jeden Tag 1,5 Stunden spazieren mit dem Opa. Da bin ich ihm auch sehr dankbar. Ich sehe auch immer die guten Sachen. Also Bewegung, der ist ein Radler, das war immer ein Sportler. Das macht sie. Also Bewegung funktioniert viel. Und ich habe auch gelernt, dass eben, wenn man sich bewegt, dann diese Inkontinenz auch so ein bisschen aufgehalten wird. Also Inkontinent ist sie noch nicht. Das funktioniert noch mit Einlagen, aber man muss halt immer, also ich schreibe ihm dann immer per WhatsApp, denk dran, bitte Füße hochlegen, bitte Wasser geben,
Ist aber toll, dass er dann WhatsApp liest und das mitmacht. Das ist auch nicht selbstverständlich in der Generation. Ja. Super.
Darf ich vielleicht noch einen Tipp geben für zu Hause? Ja. Sie haben ja die Tagespflege schon. Es gibt auch sogenannte Demenzbegleiter. Das sind ehrenamtliche Helfer. Ich weiß nicht, ob Sie davon schon mal gehört haben, die stundenweise nach Hause kommen. Die machen explizit keine Pflege, sondern das ist mehr so im Sinne von Gesellschaft leisten. Also wenn sie das noch entlasten könnte, vielleicht wäre das noch eine Option.
Ja, da muss man jetzt gucken, wen der Opa reinlässt. Der ist ja sehr misstrauisch.
Ja, ja.
Klar, ist auch immer ein Thema.
Es ist immer so ein Prozess, gell? Bis man sowas dann durchgesetzt hat. Aber Frau Rath, Sie machen das super.
Danke.
Jawohl. Danke für Ihren Anruf.
Ja, ich danke auch und machen Sie weiter so.
Auf Wiederhören.
Danke, tschüss.
Ciao.
Frau Bürger, wir haben noch eine Anmerkung bekommen von einer Hörerin, Beate Schwärzler, die sagt, ach, muss das immer gleich ein Krankheitsbild sein? Also sie bezieht sich auf das, was wir vorhin gesagt haben, die ersten Vergesslichkeiten und so weiter. Muss man immer gleich von Krankheitsbild sprechen, sondern kann es nicht auch eine, in Anführungszeichen, normale Altersvergesslichkeit sein? Und sie sagt uns eine Redensart ihres Vaters, nämlich das Lager ist noch voll, nur die Auslieferung dauert länger. Also es fällt einem nicht mehr so schnell ein. Ab wann ist es krankhaft? Das ist ja doch eine interessante Frage.
Das ist eine sehr wichtige Frage, die natürlich in einem gewissen Alter ja fast alle umtreibt. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, es kommt immer auf die Veränderung zu früher an. Natürlich werden wir im Alter etwas vergesslicher, wir werden auch etwas langsamer. Und der Punkt ist immer, wo macht es sich tatsächlich bemerkbar? Und wenn jetzt, wie unsere Hörerin, wenn sie sagen, ich kann das als altersgegeben so hinnehmen, ist gut. Es gibt aber viele Menschen, die machen sich dann wirklich Sorgen und die machen sich und die Familie dann damit auch richtig verrückt. Und dann hilft es nichts, dann muss man tatsächlich mal so einen Gedächtnistest machen. Denn im normalen Arztgespräch kann ich auch nicht sagen, ob jetzt eine bestimmte Hirnleistung noch altersentsprechend ist oder nicht. Und es gibt Tests, die wir dann in Gedächtnissprechstunden generell verwendet werden. Die sind normiert für das Alter, für die Bildung und für das Geschlecht. Und wenn ich diesen Test mache, der dauert ungefähr eine Dreiviertelstunde, dann kann man tatsächlich sehen, ist die individuelle Leistung im Bereich der Altersnorm oder nicht.
Das heißt, wenn ich da kurz einhaken darf, Sie machen mit Frauen andere Tests als mit Männern und mit Akademikern andere Tests als mit Handwerkern?
Nee, der Test ist der gleiche, aber die Grenzwerte sind anders.
Und also, warum macht es einen Unterschied, ob ich ein Mann bin oder eine Frau?
Sagen wir mal, die Leistungen sind halt einfach anders. Und die Normierung, das ist ein großes Gebiet der Psychologie, dass man das einfach berücksichtigen muss und auch das Alter macht ja eine Rolle. Und dann kann man sagen, in der Generation, um die es jetzt geht, da liegt ja dann häufig auch eine andere Bildungsstruktur vor.
Und macht es auch einen Unterschied, ob ich mein Gehirn, sag ich mal, lebenslang unheimlich viel benutzt habe, weil ich einen Beruf habe, wo ich viel nachdenken musste oder ständig mich umstellen musste, auf Neues einstellen und so weiter und ständig denken musste, wie geht's jetzt weiter? Oder ob ich eine sehr einfache Tätigkeit immer ausgeübt habe und mein Leben auch sehr eingleisig verlaufen ist. Macht das einen Unterschied bei der Demenzentwicklung?
Das macht einen Unterschied. Also lebenslange geistige Aktivität wird ja sozusagen zur Prävention empfohlen. Das ist bloß etwas, was man sehr schlecht standardisiert erfassen kann. Also deswegen nimmt man da als Näherungswert die Ausbildungsjahre.
Aber wenn man es umdreht, sich geistig fit zu halten, ist auf jeden Fall ein Präventionsfaktor.
Ja, unbedingt. Unbedingt. Und zwar lebenslang. Also das fängt schon ganz früh an. Und es ist auch nie zu spät. Also es gibt viele, gerade Männer, muss man ehrlicherweise sagen, die mit der Pensionierung dann in so ein Loch fallen. Die haben vielleicht wenig Hobbys und auch wenig Aufgaben im Haushalt. Das managt dann alles die Ehefrau. Und da ist es wichtig, dass diese Männer dann eben nicht zu Stubenhockern werden und permanent nur Zeitungslesen. Das ist auch keine ausreichende Stimulation, sondern Pensionierung und das Leben dann in der Rente tatsächlich eine Aufgabe für jeden, für Männlein, Weiblein,
ja,
sich da dann auch neue Aufgaben zu suchen, soziale Kontakte zu pflegen.
Und Bewegung vor allem auch, weil sie sagen, Stubenhocker,
auch, ja.
Also Bewegung ist auch so ein Faktor, der uns schützt.
Ja, geistige, körperliche Aktivität und eben tatsächlich sehr, sehr wichtig, soziale Kontakte.
0800 246 2469, unsere Telefonnummer im Gesundheitsgespräch auf Bayern 2. Die Frau Bieber ist als nächstes in der Leitung. Guten Morgen, Frau Bieber.
Guten Morgen.
Bitte.
Schön, dass ich drangekommen bin.
Ja, jetzt sind Sie dran.
Ja, ich habe im Vorgespräch schon erwähnt, mein Schwager, der wird jetzt 78 und ist seit 3 Jahren dement. Das wird immer schwieriger. Und wir sind auch in der Familie sehr eingebunden. Also wir helfen da zusammen. Und was er hat als Problem, ist dieses Schreien im Sekundentakt oder dann dieses Pfeifen, wo er die Luft nach innen gezogen hat. Und das ist also fast nicht mehr auszuhalten. Meine Schwester macht Homeoffice, die ist 61, die kann also fast nicht mehr zu Hause arbeiten. Wir unterstützen sie, wo wir können. Und ich habe jetzt auch begonnen, mich damit zu beschäftigen. Das heißt, ich bringe mich auch ein, einmal die Woche oder zweimal für ein paar Stunden. Und ich habe jetzt festgestellt, er war ein sehr sportlicher, er ist ein sehr gebildeter Mann und hat bis vor 3 Jahren noch eine Radtour machen können und hat sich dann plötzlich nicht mehr ausgekannt. Was er aber macht, finde ich, er reagiert auf Musik. Er reagiert, ich habe ihn in den Arm genommen, habe eine Melodie gesummt und habe mit ihm getanzt. Und dann kam so ein Lächeln in sein Gesicht, das hat ihn irgendwie berührt. Und ich habe auch festgestellt, die Berührung ist ganz wichtig, die Streicheleinheiten, eine Handmassage mal, wo man ihm nah sein kann. Und dann ist es wieder wie abgeschnitten, dann ist wieder dieses Schwein da, dann ist dann da auch da, ich mag nichts essen, ich habe keinen Hunger. Und meine Schwester stellt ihm jetzt überall so kleine Häppchen hin und die isst er dann auch. Und wir hatten, mein Mann und ich, wir hatten mit ihm Mensch ärgerlich nicht gespielt letzte Woche und dann konnte er den ganzen Zahlenablauf machen. Also er hat selbstständig das Spiel gemacht.
Also das ging dann wieder.
Das ging dann. Ja. Und er war ein Zahlenmensch. Er hat ein Leben lang mit Zahlen zu tun gehabt.
Das heißt, das sitzt tief?
Der sitzt tief bei
genau.
ihm.
Genau, wie die Frau Bürger vorhin auch gesagt hat. Ja. Dieses ja. Schreien, wenn ich da mal einhaken darf, Frau Bürger, das ist ja auch sowas, wo viele Angehörige schwer damit zurechtkommen, dass ihre demenzerkrankten Angehörigen plötzlich Verhaltensweisen an den Tag legen, die schwierig sind. Sie schlafen zum Beispiel nicht mehr, also der Tag-Nacht-Rhythmus ist gestört, sie schreien und alle solche Dinge, das ist ja hochgradig belastend. Was macht man da?
Ja, also meine Schwester hat mittlerweile 3-mal eine Kurzzeitpflege.
Das ist ja
schon mal.
Also ich finde es toll, sie holen sich alle Hilfe, alle, die wir bis jetzt gehört haben, holen sich Hilfe. Ich glaube, auch das ist nicht unbedingt die Regel. Aber vielleicht lass mal Frau Bürger noch mal kurz antworten, ob es da was gibt, was man tun kann.
Ja, ich wollte noch dazu sagen, ich hatte mal vor einiger Zeit, ich weiß nicht, ob es bei Ihnen war, eben gehört, dass Tischtennis spielen, eben beide Gliedmassen gleichzeitig zu koordinieren ja sind. Und es stimuliert dann beide Gehirnhälften. Und das soll ja also diesen Abbau verhindern. Also dieses geistige Rege, er ist ja teilweise dann so dabei. Er fragt zum Beispiel meinen Mann und mich, wie alt bist du jetzt? Ja? Und dann haben wir ihm gesagt, ach, mein Mann ist 74, ich bin 72. Und dann sagt er zu uns plötzlich, na, so alt schaut ihr gar nicht aus. Also so ein Satz kommt dann von ihm. Ja. Oder er sagt, heute hast du wieder, ich koche dann einmal die Woche und immer sein Lieblingsessen. Und ich meine, ich habe 40 Jahre Ernährung gemacht in der Beratung. Ein bisschen kenne ich mich aus. Und dann habe ich auch so vieles, was eben Antioxidantien, Flavonoide, Öle. Wir versuchen alles. Also mit der Ernährung machen wir, glaube ich, schon vieles richtig. Und er isst manchmal gern. Und dann sagt er wieder, nö, er will nichts essen. Ja? Oder er will auch nicht mit zur Therapie gehen. Mm. Er legt sich ins Bett und schläft den ganzen Nachmittag. Ja. Aber wie gesagt, nachts ist er nachtwach.
Ja. Also das ist genau das, was Sie sagten, Frau Bieber, dieser gestörte Tag-Nacht-Rhythmus. Aber jetzt lass mal Frau Dr. Bürger vielleicht kurz antworten. Kann man diese schwierigen Verhaltensweisen, die die Angehörigen auch so durcheinander bringen und für die so anstrengend sind, ein bisschen in den Griff kriegen?
Das ist extrem schwierig natürlich und man muss auch ehrlicherweise sagen, manchmal muss man kapitulieren, weil nichts mehr geht, aber natürlich soll man alles versuchen. Und das fängt ja ganz früh an. Leider ist bei Ihrem Schwager jetzt sozusagen schon das Kind in den Brunnen gefallen, was um Gottes Willen kein Vorwurf ist, weil, wie gesagt, manchmal muss man kapitulieren. Wenn ich jetzt höre, der Tag-Nacht-Rhythmus ist gestört, dann sollte er tagsüber wenn es irgend geht, nicht schlafen. Und bei vielen kündigt sich das eben an, diese Tag-Nacht-Umkehr. Da hilft Tagesstrukturierung. Also, dass man halt wirklich schaut, wie Sie das ja auch machen, dass tagsüber Beschäftigung ist. Und da möchte ich vielleicht auch noch sagen, versuchen sich in einen Menschen hineinzuversetzen, der sich selbst verliert. Diese schwierigen Verhaltensweisen, die wir sehen, das ist ja purer Ausdruck der Verzweiflung.
Und Angst wahrscheinlich.
Verzweiflung, Angst, weil er kann ja auch selber mit sich nichts mehr anfangen. Und von daher, Sie machen das ja super, das haben Sie ja lehrbuchmäßig schon herausgefunden, was ihm hilft, weil er selber kann es nicht mehr. Und da wird mehr und mehr dann eben erforderlich werden, dass er durch den Tag geleitet wird mit verschiedenen Angeboten mit verschiedenen Menschen, weil ein Mensch und auch zwei Menschen können das nicht leisten. Und diese Tagesstrukturierung ist deswegen wichtig, damit er halt auch beschäftigt ist und dann hoffentlich doch nachts etwas schläft. Es ist jetzt so, wenn Sie mit diesen Problemen zum Arzt gehen, welche Möglichkeiten hat ein Arzt? Der verordnet Medikamente. Die dann mal besser, mal weniger helfen. Und es kann tatsächlich auch sein, dass dann mal ein stationärer Aufenthalt notwendig wird, wenn das so schwierig ist. In einer Klinik, also zum Beispiel in der Gerontopsychiatrie, wo vielleicht auch andere Therapieverfahren angeboten werden, damit dann geschaut wird, was ist bei dem Patienten gut. Manchmal ist es auch so, muss man ehrlicherweise sagen, aber Ferndiagnosen sind immer schwierig und Sie besprechen das bitte mit Ihrem Neurologen. Manchmal ist auch weniger mehr, dass man also vielleicht dann mal Medikamente reduzieren muss, um zu schauen, was passiert denn eigentlich, wenn er nichts hat. Wenn man merkt, es wird jetzt noch schlimmer, gut, dann haben die Medikamente geholfen. Vielleicht ändert sich nichts, dann kann man sich's sparen. Also das kann man aus der Ferne nicht sagen.
Ja, wenn ich dazu sagen dürfte, kurz mal einzufügen, meine Schwester bekam ja vom Arzt diese Neuroleptika, die wurden sehr stark gegeben, da war dieses Pfeifen und dieses schrille Schreien weg und jetzt haben sie es wieder reduziert und daraufhin hat sich wieder verstärkt.
Na gut, dann haben sie ja schon die Antwort, dass es bei ihrem Schwager hilft und dann würde man das natürlich auf alle Fälle geben. Ja. Meine Bitte wäre auch, dass das kam jetzt bei den Gesprächen noch nicht zur Sprache, Sie sind alle unheimlich gut darin, sich selber zu helfen, Antworten zu finden. Schauen Sie bitte auch bei den Selbsthilfegruppen, ob es da Austauschmöglichkeiten oder noch Angebote und Ideen gibt. Und die Alzheimer-Gesellschaften findet man, wenn man auf die Homepage der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft geht, einfach googeln, www.deutsche-alzheimer.de. Und dort sind nach Postleitzahlen geordnet, die Alzheimer-Gesellschaften deutschlandweit verzeichnet. Und so findet man die Alzheimer-Gesellschaft, die in der eigenen Nähe ist. Man kann trotzdem auch bei der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft, die haben auch ein Beratungstelefon, auch die Alzheimer-Gesellschaften in den größeren Städten, da kann man durchaus auch mal anrufen und sich dort auch noch Tipps holen. Es gibt inzwischen Angehörigengruppen auch virtuell. Das heißt, wenn man am Land wohnt, muss man nicht unbedingt jetzt zum Beispiel nach München kommen, sondern man kann auch virtuell an Angehörigengruppen teilnehmen, weil der Austausch unter den Angehörigen ist auch sehr wichtig.
Und auch da zu merken, man ist nicht alleine mit diesem Problem. Und wenn ich vielleicht noch ergänzen darf, Frau Bürger, es gibt auch in Bayern vom Gesundheitsministerium mit ins Leben gerufen eine Stelle für diese seltenen Demenzerkrankungen, die angesiedelt ist bei einem Verein, der Wohlbedacht heißt, der in München ist. Frau Bieber, ich hoffe, wir konnten Ihnen ein bisschen weiterhelfen. Alles Gute gerne. Für Sie und
danke,
für Ihren Schwager.
Ich noch vielleicht sagen wollte, ich spüre zum Beispiel, wenn ich nur einmal die Woche da bin, dass das Wichtigste ist, ihn in den Arm zu nehmen und Nähe herzustellen.
Das ist genau, was Sie vorhin schon erzählt haben. Ja.
Eben sehr gut. Also denke ich, aber mehr kann man ja nicht machen. Aber ich denke, wir machen das und ich danke Ihnen sehr für Ihre Antworten.
Sehr gerne.
Alles Gute, Frau Bieber.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Frau Bürger. Wir haben jetzt gerade während der Musik noch mal ein bisschen rekapituliert und waren noch mal bei diesem Punkt der Früherkennung hängen geblieben, weil wir gemerkt haben, das war noch nicht ganz gut wirklich ausführlich erklärt, wie diese Früherkennung funktioniert. Da haben wir abgebrochen mittendrin, weil wir waren bei dieser Klassifizierung Männer, Frauen, Alter, Bildungsgrad und so weiter. Also vielleicht können Sie da noch mal ein bisschen was erklären. Man kommt in die Gedächtnisambulanz und macht so einen Test und dann...
Ja, vielen Dank, dass Sie das Thema nochmal aufgreifen, weil ich die Anmerkung der Hörerin sehr wohl unterstütze. Es kann ja nicht alles gleich eine Krankheit sein. Ich verstehe das sehr gut, diesen Gedankengang. Und möchte erklären, dass die Menschen, die sich eben Sorgen machen, die zu uns kommen und dann einen Test machen, der ist altersentsprechend, ist natürlich alles gut. Also dann kann man Entwarnung geben und kann auch sagen, wir haben jetzt das quasi als Nullwert. Und wenn Sie über die Jahre merken, es wird schlechter und Sie machen sich Sorgen, können Sie wiederkommen, dann kann man das ja vergleichen. Man muss natürlich so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, denn wenn ich dann Patienten habe, die sagen, ja, also ich nehme an dem Englisch, dem Russisch und dem Französischkurs teil und mir fällt es jetzt schwer, Vokabeln mir zu merken, deswegen komme ich in die Gedächtnisambulanz, dann muss man sagen, naja, also deswegen die Anmerkung der Hörerin ist vollkommen richtig. Da muss man dann auch mal sozusagen vernünftig sein und den Rahmen wahren. Wenn jetzt leichte kognitive Defizite tatsächlich in unseren Tests zu verzeichnen sind, also das Gedächtnis ist so ein bisschen unter der Altersnorm, dann klären wir die Patienten darüber auf, dass man heutzutage mit sogenannten Biomarkern die Alzheimer-Krankheit diagnostizieren kann. Also mit der Untersuchung und oder des Nervenwassers oder der PET-Untersuchung, was, sagen wir mal, Einzelfällen vorbehalten ist und vor allem auch dann für Patienten in Frage kommt, die vielleicht einer Studie teilnehmen wollen, dann kann man in diesem Stadium schon sagen, ja, es läuft die Alzheimer-Krankheit mit hoher Wahrscheinlichkeit in einem Gehirn eben schon ab oder nicht. Und da klären wir auch sehr ausführlich darüber auf, dass man sich überlegen muss, ob man das tatsächlich wissen möchte.
Und da versuchen aber auch die neuen Medikamente, an denen auch geforscht wird, immer weiter und weiter anzusetzen bei ganz früh diagnostizierten Patienten und Patientinnen.
Ja, ganz genau. Und leider ist das der erste Antrag für so ein Medikament in Europa ja abgelehnt worden. Und selbst was ich persönlich und auch viele Kollegen bedauere, weil damit eine Chance genommen wird. Es wäre eine kleine Patientengruppe, aber für die würde es eine gewisse Verzögerung bringen. Aber wir haben die Medikamente nicht. Das heißt
nicht
heute,
in Europa zumindest.
Nicht
ja.
In Europa. Das heißt heute, selbst wenn ich eine leichte kognitive Störung habe, wenn auf Biomarker-Ebene, also biologischer Ebene, zum Beispiel im Nervenwasser festgestellt, sind die typischen Alzheimer-Veränderungen vorhanden, dann kann ich dem Patienten nichts anbieten. Das heißt, er muss sich vorher überlegen, will ich das wissen? Was würde dieses Wissen für mich bedeuten? Für manche ist eine Diagnose auch eine Erleichterung.
Ich würde gerne an der Stelle die Frau Sommer dazu nehmen, weil diese Frage, will ich das wissen, die kann ja auch damit zusammenhängen, ob in der Familie jemand schon eine Demenz hatte. Frau Sommer, grüß Gott.
Ja, hallo.
Bitte.
Ja, meine Frage ist dahingehend, wir sind mehrere Geschwister und eine meiner Schwestern ist oder war schwer an Demenz erkrankt und ist nach 7-8-jähriger, muss man schon sagen, Leidenszeit verstorben voriges Jahr. Und meine Frage ist eben, inwieweit ist es denn vererbbar? Oder ja.
Grundsätzlich muss man sagen, die Alzheimer-Krankheit, da muss man dann nämlich wieder nach den Ursachen gehen. Also die unterschiedlichen Demenzursachen haben auch eine unterschiedliche Wahrscheinlichkeit der Vererbung. Die Alzheimer-Krankheit ist in weniger als 1% in der Art zu vererben, dass wenn jemand ein Gen hat, 50% der Angehörigen, der Nachfahren betroffen sind. Mhm. Deswegen ist erstmal die Frage, wie alt war denn Ihre Schwester, als die Krankheit begann?
Also zwischen 70 und 75.
Ah ja, gut. Also diese so erbliche Form der Alzheimer-Krankheit beginnt üblicherweise im Alter unter 60. Mhm. Und dann, wenn da jemand Sorge hat, muss er zunächst mal selber seine Hausaufgaben machen, wenn ich so sagen darf, und anschauen, wie ist es denn in der Familie gewesen? Also gibt es ein, zwei Generationen zurück, gab es da erstgradig Angehörige, die früh an einer Demenz, an der Alzheimer-Krankheit zum Beispiel, erkrankt sind.
Mhm. War das denn? Also nein, das war nicht der Fall, zumindest das, was wir wissen jetzt, soweit wir zurückblicken können.
Okay.
Also war niemand, also wie soll ich sagen, eigentlich nur altersbedingt jetzt, so wie unsere Mutter, aber unsere Mutter wurde 93 und es war einfach altersbedingt. Es war jetzt nicht so, dass sie uns nicht mehr erkannt hat. Sie hat zwar Pflege gebracht, aber war jetzt aus meiner Sicht, so wie ich das bei meiner Schwester erlebt habe, nicht, nicht dement.
Ja, also ich danke Ihnen für die Frage, weil das treibt sehr viele Menschen um. Und ich glaube, die Frage nach dieser sozusagen familiären Form mit den unter 1%, die ist entlastend. Es gibt Familien, wo eben im höheren Alter dann auch Demenzen durchaus auftreten. Wir wissen auch, dass es genetische Risikofaktoren gibt. Das ist aber, weil es ein Risikofaktor bedeutet, man kann die Erkrankung ohne ihn bekommen oder man kann mit ihm 100 ohne Probleme werden. Und diese Risikofaktoren sind ganz eindeutig nicht Bestandteil einer Diagnostik. Von daher, man muss nach wie vor sagen, Alter ist der Hauptrisikofaktor. Und deswegen kann ich Sie da entlasten. Nachdem dieses Thema so viele Menschen umtreibt, ist das eine gute Gelegenheit, dass ich auf das ein Wissensportal bei der Münchner Alzheimer Gesellschaft verweisen möchte. Das ist die Homepage AGM, also Alzheimer Gesellschaft München, agm-online.de. Und da gibt es die Rubrik Einblick Demenz. Und da werden, sagen wir mal, wissenschaftliche Themen, aber auch gerade solche Themen wie Vererbung sehr gut erklärt. Und da können Sie unter dem unter dieser Rubrik Vererbung, die ist noch relativ neu, was wir da eingestellt haben, können Sie das alles im Detail nochmal nachlesen.
Super. Okay, ich habe alles mitgeschrieben und hoffe, dass ich noch entziffern kann.
Und falls nicht, Frau Sommer, nutze ich die Gelegenheit, auf den Podcast hinzuweisen. Wenn Sie ein bisschen warten, so ab heute Nachmittag oder spätestens morgen, ist die Sendung als Podcast verfügbar in der ARD Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt.
Dankeschön, herzlichen
Danke, Frau
Dank
Sommer.
Und alles Gute.
Tschüss. Danke,
tschüss.
Wiederhören.
So, ich würde gerne nochmal bei einem Wort, was Sie gesagt haben, Frau Bürger, einhaken, nämlich Risikofaktoren. Auch das, wenn wir wieder umdrehen. Ich habe mal den Satz gelesen, die Demenz, die im Alter wahrscheinlicher wird, der beugen wir am effektivsten in mittleren und jüngeren Jahren vor. Was können wir tun?
Auch das interessiert sehr viele Menschen. Vielen Dank für die Frage. Es gibt inzwischen alle 2 Jahre eine hochrangige Publikation, die sich damit beschäftigt, was wissen wir über die Prävention der Demenz. Die ist jetzt erst wieder rausgekommen. Und das Portfolio sozusagen wird auch immer erweitert, weil es natürlich mehr Studien gibt, eine verbesserte Datenlage. Und ich darf es ganz kurz zusammenfassen. Es sind die Faktoren, die wir vorhin angesprochen haben. Also eine lebenslange geistige und körperliche Aktivität ist sehr wichtig. Das heißt, das ist das, was zu Beginn des Lebens sich eben ja auch schon manifestiert. Und dann haben wir ab dem mittleren Lebensalter diesen großen Komplex der sogenannten kardiovaskulären Risikofaktoren, also der Gefäßrisikofaktoren.
Also der Blutdruck muss behandelt werden.
Bedeutet, alles, was wir wissen zur Vorbeugung von Herzinfarkt und Schlaganfall, trägt auch zur Prävention von Demenz bei. Da ist ein ganz böser Bube der hohe Blutdruck, den bitte, bitte alle ernst nehmen sollten. Und auch wer schon ein Medikament gegen hohen Blutdruck nimmt, heißt noch nicht, dass der gut eingestellt ist. Das ist tatsächlich manchmal diffizil, das wirklich ernst nehmen, regelmäßig kontrollieren, 24 Stunden Blutdruckmessung einmal im Jahr machen lassen, weil die Schäden, die der hohe Blutdruck anrichten kann, sind wirklich verheerend. Aber auch die anderen Gefäßrisikofaktoren, also hohe Blutfette, Diabetes gut behandeln lassen, Übergewicht reduzieren, da haben wir natürlich auch wieder die körperliche Bewegung, die da auch reinspielt. Nicht rauchen, Feinstaub ist übrigens auch so ein Thema, also was als Risikofaktor erkannt wurde, also nicht nur rauchen, sondern auch passiv rauchen. Jetzt neuerdings dazu gekommen, nicht ausgeglichener Sehverlust, schon etwas länger bekannt, nicht ausgeglichener Hörverlust.
Also die Ablehnung des Hörgeräts, die ja viele Leute, die nicht so gut hören, haben, ist keine gute Idee.
Ja, definitiv.
Im Hinblick auf eine Entwicklung einer Demenz.
Ja, dann tatsächlich auch der übermäßige Alkoholkonsum. Gibt jetzt im Bereich der Ernährungswissenschaften neue Arbeit, die sagt, Alkohol ist immer schädlich. Ich weiß, am Wochenende geht die Wiesn los.
Hören wir nicht gern, aber nun ja.
Ja. Heißt nicht, dass man nicht gelegentlich sein Gläschen Wein oder Bier trinken darf, aber so diese Meinung, ein Gläschen Rotwein am Abend tut mir gut.
Ist keine gute. Ja. Da gab es ja mal so diese Idee, dass das sogar gesund wäre. Wir haben noch eine Frage eines Hörers oder einer Hörerin, wie es mit dem Einfluss von Aluminium auf die Demenz ist. Weiß man da was?
Ja, das war immer mal wieder die Frage, ist nicht gesichert.
Ist nicht gesichert, wissen wir nicht. Dann gehen wir doch mal weiter und holen die Frau Grad noch zu uns. Frau
Darfling, Grad. Ich darf nicht auflegen. Also tschüss.
Genau, Sie dürfen nicht auflegen, Frau Grad, weil Sie sind jetzt dran.
Ja.
Grüß Gott.
Grüß Gott.
Jetzt.
Hallo.
Ja.
Hier ist die Christa Grad. Mhm. Darf ich schon sprechen, ja?
Ja, Sie dürfen sprechen.
Ja, also mein Mann ist schon längere Zeit dement. Und jetzt ist er jetzt seit einem Jahr im Heim. Aber wir haben vorher alles versucht, also was wir beschäftigt haben, dass man in so eine Demenzgruppe habe ich gefahren. Dann ist es weitergegangen, damals war Corona. Da hat es bei uns keine Tagespflege gegeben. Wir haben immer, ich war wirklich fix und fertig.
Das glaube ich Ihnen.
Und dann hat er Magen- und Darmkrebs gekriegt. Mhm. Er hat, also am ersten hat man das in der Speiseröhre gemerkt, hat er dreimal Speiseröhre abgeschält gekriegt. Und durch das Abschälen hat er jedes Mal eine Vollnarkose gekriegt. Mhm. Und jedes Mal ist es schlimmer geworden. Wir waren im Krankenhaus, der ist auf alle Viere umeinander gerackelt wie ein Tier.
Ja, das ist, ich finde es sehr wichtig, Frau Grad, dass Sie das noch ansprechen, denn gerade im Alter, Frau Dr. Bürger, ist es natürlich häufig, dass Menschen nach einer Narkose und auch wenn sie vorher nicht dement waren, solche Symptome zeigen. Das ist aber nicht das Gleiche unbedingt, oder?
Richtig. Also im Alter und gerade auch Menschen, die dement sind, das heißt, wo das Gehirn vorgeschädigt ist, ist die Gefahr sehr hoch, dass man ein sogenanntes Delir entwickelt. Das ist die akute Verwirrtheit. Die wird gerade nach Narkosen, ist da das Risiko sehr hoch. Inzwischen sind da die Chirurgen und auch die Narkoseärzte sehr wachsam, weil das Delir ist grundsätzlich eine recht gefährliche Situation. Und diese akute Verwirrtheit, die sollte sich dann aber wieder bessern. Also Ihr Mann wird jetzt wahrscheinlich, oder sagen wir, hoffen wir mal, so sein wie vorher. Natürlich schreitet die Erkrankung auch fort. Und wir haben auch das Thema, was wir vorhin hatten, dass natürlich dann die unbekannte Umgebung, dieser schwere Eingriff, dass das natürlich nicht förderlich ist.
Auf jeden Fall. Frau Grad, ist es so gewesen, dass es Ihrem Mann wieder besser ging, nachdem er dann wieder daheim wieder war?
Ja, ja, es ist schon wieder besser gegangen. Aber dann halt wieder, dann wollten sie ihn operieren in Regensburg, dass halt Speiseröhrekrebs und Magenkrebs. Und dann haben die gesagt, der hat so ein Gremium gegeben, die was sie da beraten haben. Und die haben gesagt, also sie würden ihn nicht mehr operieren lassen. Und wir haben das entschieden. Ich war die Betreuerin von meinem Mann.
Ja, Sie mussten die Entscheidung treffen und das sind natürlich wahnsinnig schwierige Entscheidungen, Frau Dr. Bürger, die Angehörigen in solchen Momenten treffen müssen, weil sie wissen, mein Angehöriger kann sich nicht mehr äußern. Aber hat ein Demenzerkrankter auch keinen Willen? Kann der seinen Willen auch nicht mehr äußern?
Das Thema hatten wir ja vorhin schon ganz kurz, dass wir wissen, was waren die Werte, die Wünsche, die Vorstellungen des Betroffenen in gesunden Zeiten. Natürlich ist es empfehlenswert, sich in gesunden Zeiten mit seiner Familie über diese Themen schon mal zu unterhalten, damit die Angehörigen das wissen. Dann wird dieses Gremium sie beraten haben, wird die Gründe dargelegt haben, warum sie von einer Operation abraten. Letztlich werden sie dann entscheiden, nach dem, was sie von ihrem Mann wissen und was ihnen gesagt wurde, wie sozusagen die Risiken sind. Also was ist das Risiko, wenn man operiert? Was ist das Risiko, wenn man nicht operiert? Und vor allem, was ist auch der Nutzen dann davon?
Genau.
Und das ist sehr individuell. Und dann muss man ja die schwere Entscheidung treffen.
Ja, und die gute Aufklärung ist da auf jeden Fall das Zentrale. Aber so oder so, ich glaube, man darf sich nicht diesen Schuh anziehen, ich habe da falsch entschieden, ich habe einen Fehler gemacht, sondern man hat es nach bestem Wissen und Gewissen entschieden. Frau Grad, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf und wünsche Ihnen wirklich alles Gute für Sie und Ihren Mann und Ihre Familie. Wir sind nämlich so langsam schon wieder am Ende des Gesundheitsgesprächs heute. Bei uns ging es um die Demenz und ich sage ganz herzlichen Dank, Dr. Katharina Bürger, dass Sie wieder bei uns waren.
Ich danke Ihnen.
Zum Nachhören, ich habe es vorhin schon mal kurz gesagt, da gibt es unsere Sendung als Podcast, ungefähr heute Nachmittag oder morgen früh. Aber ab sofort können Sie in der BR Radio App auch eine Woche lang die Sendung immer wieder nachhören.